In Kollegin KI besprechen wir Anwendungsfälle. Anwendungsfälle, die uns alle noch irgendwie irgendwo begegnen. Ja, in Social Media sehen wir Studio Ghibli Memes, die generiert werden. Wir sehen KI-Musik oder wir hören sie. Wir kriegen viel mit von dem, was eigentlich wirklich in anwendungsbezogener KI passiert. Was wir nicht mitbekommen, zumindest ich jetzt nicht so richtig, ist, was KI eigentlich in der Industrie auslöst. Wie verändert sich denn eigentlich die Industrie durch künstliche Intelligenz? Und gibt es vielleicht auch unter IngenieurInnen die gleichen Ängste, die Kreative gerade haben in Bezug auf KI wird uns alle ersetzen? Ich glaube, das ist eine Frage, der wir uns heute mal widmen wollen und die ich gerne besprechen möchte mit zwei Leuten. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben heute mal hier Double Trouble und zwar mit Susanne Kunz und Kevin Shields, beide von Siemens. Welches Unternehmen sollte es besser wissen? Und zwei Leute von Siemens heute zu Gast, die ein bisschen über KI in der Industrie sprechen. Ich freue mich ganz doll auf diese Folge. Viel Spaß. Ich bin Max Mundhenke und das ist Kollegin KI. Hallo Susanne, hallo Kevin.
Hallo
Max. Hi Max.
Ja, müssen wir mal gucken, das ist meine erste Podcast-Aufnahme auch mit zwei Gästen. Deshalb, ich versuche, ihr redet einfach rein oder so. Vielleicht machen wir ein Chaos draus. Nein, fangen wir mal an. Susanne, du bist seit 10 Jahren bei Siemens. Kevin, du bist seit 20 Jahren, über 20 Jahren mit dabei. Ihr seid beide auch in unterschiedlichen Departments, ja, zusammen Siemens Digital Industries. Und Kevin, du bist bei Siemens Mobility. Vielleicht die erste Frage vorweg, wie erlebt ihr eigentlich als langjährige Siemensianer, sagt man so, oder?
Mhm.
Ja, als langjährige SiemensianerInnen, diese ganzen KI-Hype. Sagt ihr, ach Gott, das ist irgendwie das nächste große Ding, das wir eh irgendwie wuppen, das haben wir mit der Automatisierung gemacht, das haben wir mit allen Trends bisher gemacht, oder verändert sich oder hat sich in den letzten 3 Jahren eigentlich wirklich was bei euch auch verändert im Job? Susanne, magst du vielleicht einmal anfangen?
Ja klar, also vielen Dank nochmal für die Einladung, Max. Also hat sich massiv viel geändert. Ich bin ja im Marketing, im Global Marketing und unsere Assets werden normalerweise alle in Global English erstellt. Also das ist wirklich gang und gäbe. Alle Videos, alle Blogposts, alle Postings auf LinkedIn, Instagram, alles auf Englisch, damit es halt wirklich eine große Reichweite hat. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass KI-Tools mir meine Arbeit massiv erleichtern. Ganz einfaches Beispiel. Früher habe ich eine Kollegin gefragt, ob sie den Blogpost nochmal Korrektur lesen kann. Einfach, klar, ich spreche gutes Englisch, aber dann gibt es natürlich doch die ein oder anderen Feinheiten, die ein Native Speaker besser im Griff hat. Und eben auch bei den ganzen Social Media Assets, die man erstellen muss, hilft KI unwahrscheinlich. Hier vielleicht noch so ein kleiner Hinweis. Mir ist es immer ganz wichtig, dass ich meine eigenen Gedanken zuerst formuliere und dann eben KI nochmal drüber gucken lasse und nicht umgekehrt.
Und also du hast schon gesagt, bist im Marketing, klar, im Marketing gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge Use Cases, können wir gleich vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Kevin, wie ist das bei dir? Du bist Entwickler, ja? Wie hat sich deine Arbeit verändert oder hat sie sich überhaupt verändert?
Definitiv, also verändert ist ein großes Wort. Es gab aber definitiv große Einflüsse jetzt. Das sind so Sachen, hat angefangen mit Dokumenten erstellen. Viel, viel schneller. Wir bei Siemens, Riesenkonzern, deutscher Konzern, prozessgetriebener Konzern, sehr viel Dokumentation, die erstellt werden muss. Das geht jetzt definitiv schneller und einfacher. Dann natürlich auch so Sachen wie, Code-Generierung oder sowas, wenn wir jetzt mal Rapid Prototyping machen oder sowas. Das geht natürlich jetzt mit Vibe-Coding sehr viel schneller als vorher. Wenn du ja jetzt mal einfach eine Idee hast, die mal getestet werden muss, geht jetzt sehr, sehr viel schneller. Also das kannst du innerhalb von einer Woche, kannst du da so eine volle Applikation mal schon test und fertig rausballern, wo du vorher teilweise Monate gesessen hast, ne, um das zu generieren. Dann noch in der Kommunikation. Das ist auch so ein Thema, was Susanne ja auch ein Stück weit angesprochen hat, jetzt in mehrsprachiger Kommunikation. Meetings sind sehr viel effizienter geworden, zum Beispiel durch die Integration von Copilot in Teams-Meetings und so weiter. Ich kenne keinen mehr, der jetzt eigenständig die Meeting-Minutes schreibt oder sowas. Das ist jetzt alles Copilot. Für mich persönlich hat das aber auch ein Stück weit einen negativen Effekt gehabt, weil ich mich mit den Meetings nicht mehr so extrem auseinandersetze, wie es vorher der Fall war. Mhm. Also vorher hast du ja so eine Vor- und Nachbereitung gemacht oder sowas. Teilweise kann man jetzt auch mal dahin in die Situation verfallen, dass man nicht ganz genau zuhört, weil man weiß ja, da hört ja einer mit. Kannst du später nochmal nachlesen.
Klassiker, verstehe. Jetzt ist jetzt ganz, ganz interessant, sagst du, Susanne, ja, Marketing, da machst du im Grunde schon die Texte noch selbst vorher, ja, und lässt dann die KI reviewen oder optimieren. Kevin, du sagst, man kann Code relativ schnell vibe-coden. Aber ich glaube, das zeigt deutlich, dass man trotzdem die Profession noch braucht, oder? Also ich meine, ja, man muss schon noch schauen, was da eigentlich passiert. Und das ist ja irgendwie so eine Überlegung, die ja viele haben. Wird KI Menschen und Professionen eigentlich komplett ersetzen? Ich glaube, in diesen ersten Minuten können wir schon sagen, wahrscheinlich nicht. Ne?
Also man braucht schon. Nein, also da habe ich auch eine ganz, ganz starke Meinung zu. Mhm. Und Siemens tatsächlich auch. Also wir bei Mobility, wir haben sehr, sehr viele Use Cases.
Kannst du mal alle aufzählen?
alle 596.
Das sind nee. So viele, ja? Fast 600?
Wir haben so ein Use Case Radar, wo wir halt gucken und so. Und das sind aktuell sind's knapp 600, an denen wir arbeiten. Nicht alle in der Umsetzung. Manche sind noch in der Ideation und sowas. Aber, es sind aktuell knapp 600 Use Cases drin. Nur mit generativer KI. Und das ist natürlich auch wichtig zu sagen. Also KI ist ja ein sehr viel breiteres Feld als der generative Faktor. Und du hast es ja auch angesprochen, ist das jetzt ein neues Ding für Siemens? Nein, definitiv nicht. KI generell ist kein neues Thema. Mhm. Wir beschäftigen uns mit KI seit den 90er Jahren. Mhm. Es hieß halt einfach nur anders. Ne? Das hieß, vor ein paar Jahren hieß es Robotics, dann hieß es Automation, jetzt ist es halt alles irgendwie KI. Nichtsdestotrotz hat dieser Hype, der jetzt aufgekommen ist vor 3 Jahren, doch einen sehr großen Ruck reingebracht. Und Siemens ist auch recht früh auf den ganzen Zug mit aufgesprungen. Also das war schon wirklich vor, wann haben wir Siemens GPT gekriegt, Susanne? Bestimmt schon vor 2 Jahren oder sowas. Ja. Mhm. Und wir haben unser eigenes Siemens GPT, ja. ist eine Website, sieht ähnlich aus wie ChatGPT, du kannst aber auf alle möglichen Modelle zugreifen. Also wir haben eine Auswahl von gut 30 Modellen oder sowas, auf die wir zugreifen können. Und haben da auch einen Siemens intern Custom GPT Store quasi und ganz viele Use Cases. Also da ist Siemens relativ früh. Siemens war ja auch eine der ersten Firmen in Deutschland, die auf Copilot gesetzt hat mit ganz, ganz vielen Lizenzen gerade. Also Copilot nutze ich jetzt auch schon seit 2 Jahren locker im Einsatz. Und deswegen, also Siemens ist da schon sehr weit vorne mit dabei.
Es ist ja so, dass wir das gar nicht so mitbekommen als Endnutzer. Also im Grunde macht Siemens KI, ja. Ihr habt, wie gesagt, bei Mobility allein knapp 600 Use Cases oder zumindest in Planung auch, ne? Also all in all. Das ist, finde ich, eine ganz spannende Sache. Für wen sind denn diese Use Cases? Oder Susanne, kannst du ein bisschen erklären, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von KI bei Siemens?
Also ich glaube, das ist stark abhängig von der Division, mit der du sprichst. Also Kevin hat uns ja jetzt gerade einen Einblick in Mobility gegeben. Ich bin bei der Software zu Hause. Also wir entwickeln Softwarelösungen, die natürlich auch immer mehr KI nutzen, um den Konstrukteuren das Leben zu vereinfachen. Und gerade wenn man jetzt im Hinblick auf Software noch mal näher drauf schaut, ist natürlich das Ökosystem auch eine wichtige Komponente. Also auch Siemens sucht sich da starke Partner, Microsoft ganz vorneweg, aber auch so Partnerschaften wie Nvidia oder dann eben auch, ich betreue auch ein Startup-Programm noch nebenher. Wir schauen dann eben auch in das Ökosystem Startup rein und schauen natürlich dann auch, wo wir vielleicht keine eigenen Lösungen haben, dass wir mit Partnern zusammen weitergehen und dann die bestmögliche Lösung Lösung für unseren Kunden bereitstellen. Und um da mal vielleicht so ein Beispiel zu nennen, wir haben für Startups oder um das Startup-Ökosystem zu unterstützen und gleichzeitig unseren Kunden eine perfekte Lösung zu bieten, haben wir Accelerator Marketplace ins Leben gerufen. Das ist im Prinzip so eine Amazon-Plattform für Industrieunternehmen. Also die können sich da ihre Tools, ihre Apps, ihre Softwareprodukte einkaufen und dann eben im Daily Business nutzen. Also auch eine ganz spannende Sache oder vielleicht noch eine andere Sache. Wir haben dieses Jahr auch einen Preis gewonnen auf der Hannover Messe, Hermes Award, für unsere Kollaboration mit Microsoft. Wir haben dann Industrial Copilot auf den Weg gebracht, wo wir halt wirklich dann auch mit Microsoft zusammen die Vernetzung zwischen Mensch und Maschine optimieren und natürlich auch am Ende über sprachgesteuerte Eingaben am Ende der Maschine sagen, was sie zu tun hat. Und wenn du dir überlegst, ne, eine CNC-Maschine muss eigentlich mit Code gefüttert werden, wenn du das in Zukunft mit Sprache realisieren kannst, ist es natürlich eine Vereinfachung und am Ende brauchst du vielleicht auch weniger Experten, die dann bestimmte Maschinen oder bestimmte Softwarelösungen bedienen in Zukunft.
Okay, krass. Ich meine, über 300.000 Leute seid ihr weltweit, glaube ich. Ne? Ja. Wenn du jetzt davon sprichst, den Industrial Copilot oder auch Siemens GPT, wie funktioniert dann ein Rollout? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich meine, lass von den 300.000 Leuten vielleicht 200.000 im White-Color-Bereich arbeiten, die dann wirklich mit PCs und arbeiten und möglicherweise auch wirklich einen Vorteil davon sehen, generative KI im Arbeitsumfeld zu verwenden. Können wir einmal drüber sprechen, was das für ein organisatorischer Aufwand ist und vielleicht so eine kleine Überlegung noch dazu. Ich war vor kurzem bei einem Unternehmen und die sind auch international tätig und die sagten, wenn wir Use Cases haben, dann rollen wir die in der Regel als erstes in Deutschland aus. Weil wenn es in Deutschland funktioniert und hier mit der Regulierung klappt, dann können wir es auch global machen. Wie ist da der Ansatz bei Siemens? Könnt ihr da ein bisschen erzählen?
Soll ich noch mal übernehmen, Kevin? Passt das für dich? Also und zwar, ich würde ein ganz konkretes Beispiel gerne nennen. Das habe ich dieses Jahr auf der Realize Live, das ist unsere größte Kundenkonferenz in Amsterdam, gehört. Und zwar haben die Kollegen von einer Abteilung, die nennt sich NX, das ist ein Produkt, das nennt sich NX, also klassische CAD-Software. Und die haben für unseren Kunden Harting eine Anwendung entwickelt, womit man eben auch per Sprachsteuerung CAD-Modelle generieren kann. Und das vielleicht als Beispiel. Ich glaube, du musst immer suchen nach Pionieren, nach Leuchttürmen. Und die musst du möglichst vorn ranstellen, sei es jetzt bei so Konferenzen oder bei so Events wie Realize Live, Hannover Messe. Die stellst du am besten auf eine Bühne. Und dann, glaube ich, über diese Einblicke, über diese ganz konkreten Beispiele, kannst du dann auch andere in der Breite überzeugen, weil sind wir uns einig, ich glaube, unser deutscher Mittelstand oder generell vielleicht europäischer Mittelstand, es wird ja oftmals irgendwie kritisiert, dass wir hinterherhängen. Ich glaube, indem wir so positive Impulse setzen und gerade eben aus der Brille von Siemens zeigen, also Harting ist zum Beispiel 1945 gegründet, auch jetzt ist es noch möglich, sich zu transformieren und eben neue Impulse von der KI mitzunehmen und vielleicht sich auch zukunftssicher aufzustellen, gerade mit dem Einsatz von KI. Ich glaube, das funktioniert aktuell eben über diese Leuchtturmprojekte. Mhm.
Kevin, noch ein Zusatz?
Genau, und die sind, meiner Erfahrung nach, ist das nicht so zentralisiert tatsächlich. Mhm. Also besonders im Bereich KI, wenn wir jetzt mal wieder intern gucken mit den ganzen Use Cases, KI ist eine sehr persönliche Technologie, meiner Meinung nach, weil jeder kann sie ein Stück weit anders nutzen. Und es gibt keine Blaupause so richtig dafür, ne? Also deswegen, besonders mit generativer KI, Use Cases, so diese ganzen Prompt Libraries oder sowas, ist meiner Meinung nach nichts. Und deswegen habe ich halt erlebt, dass es tatsächlich diese Use Cases sind teamgetrieben und ist gar nicht so, dass es jetzt zentralisiert ist, wie du gesagt hast, erstmal in Deutschland und dann gucken wir weiter. Ja. Tatsächlich ist es so, dass jedes Team sich darüber Gedanken macht, wo es eingesetzt werden kann. Mhm. Und dann, ja, wir haben ja, wie gesagt, auch diesen Siemens GPT, die Custom GPT-Base da jetzt, wo diese Use Cases dann öffentlich gemacht werden können.
Ja.
Und so sind wir tatsächlich auch mit allem anderen. Also es ist jetzt nicht nur mit KI, es ist auch mit, wenn wir Applikationen machen. Wir haben ja auch unser internes GitHub und sowas. Der ganze Code ist immer für jeden sichtbar innerhalb Siemens. Das heißt, wir haben da immer dieses No Closed Doors. Es gibt in der Hinsicht keine Silos mehr. Wenn ich jetzt einen Code schreibe, der ist dann in GitHub für alle anderen Siemens-Mitarbeiter auch einsehbar. Cool. Weil es halt so, wir halt realisiert haben, dass wir nicht immer das Rad neu erfinden müssen.
Ne? Internes Open Source.
Genau.
Ja,
genau.
Okay, spannend.
Und so wird das halt angegangen bei uns, ja.
Und ich glaube, wenn ich noch was hinzufügen darf, ich glaube, die eine Richtung ist natürlich, dass du nach außen gehst und sagst, hier Kunde, schau mal, was ich da Tolles entwickelt habe. Also gerade bei dieser Software, für die ich Marketing mache, Solid Edge, da sind natürlich auch diese KI-Features, die stehen ganz vorn dran, wenn wir die neue Release verkünden. Aber ich glaube eben, wichtig ist auch nach innen zu schauen und die Kollegen mitzunehmen und zu enablen. Und eben denen auch das Gefühl zu geben, das ist gewollt, wenn ihr euch damit beschäftigt. Und bei uns, zum Beispiel in der Abteilung, ist ganz groß rausgegeben worden, die Maxime, bitte bildet euch weiter in Sachen KI, schaut euch an, was es da gibt. Es gibt regelmäßig Meetings, Weiterbildungsmaßnahmen, soll ich mal sagen, sozusagen, wo man einfach versucht, die Kolleginnen mitzunehmen auf diesem Weg und ihnen eben auch zu verdeutlichen, welche Chancen KI bietet im Unternehmen.
Mhm. Ja, das ist richtig. Und dass Siemens natürlich auch, es ist jetzt ein bisschen unfair, wenn man da jetzt über den Mittelstand redet und sowas, ne? Weil die haben natürlich ganz andere Ressourcen und so.
Ne? Also,
besonders was das Bildungsangebot angeht. Wir haben unsere internen Lernplattformen, die connected sind to LinkedIn Learning, zu Coursera und all sowas. Ne? Können wir alles kostenlos nutzen und da die ganzen Kurse uns reinballern. aber uns wird auch dieser Freiraum gegeben tatsächlich. Und das wird auch, wie Susanne gerade sagt, auch eingefordert. Das ist bei uns bei Mobility genauso. Und deswegen, ja, aber nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch Kollegen, die auch es immer noch nicht nutzen. Also das gibt's auch.
Ja, klar, gut, die gibt's immer, aber da muss ich tatsächlich mal einhaken, weil Kevin, du sagtest das schon, KI ist eine individuelle Technologie, ja. Mhm. Also ich erzähle gerne auf Bühne auch, dass es so eine Demokratisierung von Technologie ist, weil wir alle im Grunde die gleichen Modelle zur Verfügung haben, zumindest was Gen AI angeht, sind relativ erschwinglich im Vergleich zu dem, was sie tatsächlich für Auswirkungen haben. Und es ist jetzt nicht die Technologie, die gegatekeept wird von irgendwie mächtigen, besonders reichen, sondern wir haben sie zur Verfügung. Das bedeutet aber auch, dass wir lernen müssen, mit ihr umzugehen, weil es eine unfassbar mächtige Technologie ist. Und den Bildungsansatz finde ich extrem gut, dass ihr, oder ist natürlich offensichtlich, dass ihr das intern bei Siemens auch macht. Das machen ja viele Unternehmen, die gerade so in diesem Transformationsprozess sind. Jetzt habt ihr beide aber noch andere Gemeinsamkeiten, außer dass ihr bei Siemens arbeitet. Ja, Susanne, du bist auch Gründerin von Siemens Bewegt Schule. Und Kevin, du hast ein Startup gegründet, oder ich glaube sogar zwei Startups, die sich um Bildung in technischen Sinne, in der Technologiebildung befassen. Genau. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Susanne, vielleicht kannst du einmal erzählen, was Siemens Bewegt Schule eigentlich macht und was dahinter steckt. Warum macht Siemens was mit Schulen?
Ich muss da ein bisschen zurückgehen zu unserer Gründungsgeschichte. Und zwar sind wir aus der Pandemie heraus entstanden. Und zwar aus der Notwendigkeit, einfach Schülern und Lehrern zu erklären, wie Teams funktioniert. Das war ganz praktisch. Also ich habe selbst zwei Kinder. Und habe selbst miterlebt, wie am Anfang jeder so zu Hause war und eigentlich diese Kommunikation nicht stattgefunden hat. Und bei uns, bei Siemens, wurde Teams eingeführt, Microsoft Teams. Und dann haben wir uns einfach gedacht, mehrere Kollegen auch aus verschiedenen Abteilungen, wir haben uns gedacht, okay, lass uns doch einfach ganz pragmatisch hier erste Hilfe leisten. Und wir hatten, glaube ich, am Anfang über 100 Lehrer in unseren Sitzungen, auch mit Support von Schülerinnen, die dann den Lehrern erklärt haben, wie Teams funktioniert, wie man das Tool einsetzen kann. Und aus dieser anfänglichen schnellen Hilfe ist dann im Prinzip die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, es gibt ja noch viel mehr Themen bei Siemens, die wir in die Schulen tragen können. Sei es jetzt, ob wir mit Schülerinnen sprechen oder mit Lehrerinnen und einfach aus diesem praktischen Kontext Technologie erklären und vielleicht auch die Notwendigkeit von Innovation in die Schulen tragen. Weil wer könnte das besser als ein Unternehmen wie Siemens, ein Unternehmen, was in so vielen Bereichen wirklich Marktführer auch ist und denke ich mal, einiges mitzugeben hat.
Ich finde das eine super spannende Überlegung. Also ja, wer könnte das besser? Also ich würde erstmal sagen, die Lehrkräfte beziehungsweise halt diejenigen, die sich mit der Bildung an deutschen Schulen befassen, die sollten ja eigentlich Technologie auch lehren. Ja, und das natürlich, man versucht dann immer irgendwie ganz viel auf die Lehrkräfte abzuwälzen und ihr müsst irgendwie jetzt hier auch alle KI lernen, Literacy lernen, wie man das so aus China jetzt gehört hat, dass dann in den Grundschulen schon irgendwie mit KI gehandhabt wird, dass dann tatsächlich aber ein deutscher Industriekonzern sagt, ja, wir machen das. Natürlich auch nicht ohne Eigennutz. Ich glaube, da ist auch viel Employer Branding damit dabei und so, ne, klar. Aber finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Glaubst du, das ist auch so ein bisschen die Verantwortung von Unternehmen, da, sag ich mal, den Wandel mitzugestalten und auch mal außerhalb der eigentlichen Kunden und Kundinnen vielleicht zu gucken und was zu erklären? Und was macht ihr, bringt ihr auch KI bei eigentlich, ganz konkret?
Genau, ich würde gerne noch was richtigstellen, nicht, dass die Lehrer mir aufs Dach steigen, ne? Ich glaube, es sind beide Perspektiven wichtig, ne? Dieses Theoretische und dieses Praktische. Und ich glaube, Lehrer haben oftmals vielleicht gar nicht den Blick in die einzelnen Unternehmen, in die Industrie rein. Und das können wir eigentlich ergänzen. Also von daher sehe ich das eher als Ergänzung, ne?
Ah, okay.
Und wenn wir sagen, wir gehen an die Schulen und versuchen, das Thema KI näher zu bringen, sind natürlich einerseits da die Lehrkräfte, die wir versuchen mitzunehmen. Und wir hatten da bereits Workshops für Lehrkräfte angeboten, um ihnen einfach auch die Bandbreite zu zeigen, was ist mit KI möglich. Sei es jetzt irgendwie in der Archäologie, ne, dass man einzelne Baustücke, die jetzt da irgendwie zerstört sind von so einem Tempel irgendwo in Iran oder so, dass man die, wie kann man das jetzt wieder zusammenbauen? Oder Vogelstimmen im Amazonas, die über Lautsprecher und KI dann gefiltert werden, um dann eine Aussage über das Ökosystem zu treffen. Und einfach auch Lehrkräften mitzugeben, wie sie KI sinnvoll, als sinnvolle Beispiele in ihren Unterricht einbetten können oder vielleicht auch nutzen können, weil am Ende KI wird nicht mehr weggehen. Und später, in ihren späteren Berufen, werden Schülerinnen, dann später eben Arbeitskräfte, auch mit diesen Tools konfrontiert werden. Von daher dieses Wegducken, was ich glaube ich nicht überall sehe, aber manchmal eben doch, wird nicht funktionieren, weil das Thema wird die späteren Jugendlichen, die am Arbeitsmarkt dann Jobs suchen, eh wieder einholen. Genau. Mhm. Also von daher ist es ganz wichtig, da rauszugehen und einfach diesen Praxisblick an die Schulen zu tragen.
Finde ich eine gute Überlegung grundsätzlich. Also dafür, dass man eigentlich überall immer nur Meckereien hört, dass ja im Grunde hier technische Bildung gar nicht funktioniert und so und es eigentlich so, ja, immer irgendwie negativ behaftet ist. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit, da gab es noch die großen Videowagen, die reingerollt wurden und selbst so VHS-Kassettenrekorder konnten eigentlich nicht von den Lehrkräften bedient werden. Das haben dann irgendwie andere Mitschüler gemacht. Aber ja, das ist, glaube ich, irgendwie so vielleicht auch ein Vorurteil, das sich wacker hält und möglicherweise passiert da sehr viel mehr, als wir denken, auch weil sich Unternehmen möglicherweise da beteiligen und sagen, hey, lasst uns doch zusammenarbeiten. Das ist so, dass KI natürlich nicht nur Vogelstimmen erkennen kann, sondern KI kann auch eine ganze Menge Unfug machen. Ja, und ja. Ich sage immer so, KI, oder es ist ja ein gängiger Spruch, dass KI im Grunde nur das Werkzeug ist und wir selbst entscheiden müssen, ob wir mit diesem Werkzeug, sag ich mal, was bauen, was produktiv ist, oder jemanden verletzen. Und jetzt gab es natürlich eine ganze Menge Fälle, in denen KI tatsächlich extrem verletzt hat. Und das stellt, glaube ich, die Frage in den Raum, inwiefern Kinder eigentlich KI benutzen sollten oder wie man vielleicht auch frühkindliche Bildung mit KI machen kann. Und Kevin, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen von dem Startup, das du quasi parallel zu deiner Tätigkeit bei Siemens noch gegründet hast. Weil das ist eine ganz spannende Sache.
Ja, ich habe da angefangen zu gründen, weil ich Susanne einfach zu spät kennengelernt habe, ganz ehrlich. ich wusste bis vor kurzem auch selber gar nicht, dass Siemens so coole Sachen in die Richtung macht.
Das ist Siemens.
20 ja, genau, Jahre das ist Siemens. Bei Siemens. wir haben als innerhalb von Siemens auch die Redewendung, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Das ist übrigens auch einer der großen Use Cases, dass wir unser Wissen jetzt mit KI zentralisieren können und alle Datenbanken miteinander verschmelzen können, um genau diesem Ausruf entgegenzuwirken. Ich habe selber zwei kleine Kinder, sind wirklich noch sehr klein. Also mein Sohn ist 3, meine Tochter 6. Aber dadurch, dass ich halt so in der Technik drin stecke, geht mir eigentlich schon der Popo auf Grundeis, wenn ich so in die Zukunft gucke von den Kleinen. Und ich habe halt gesehen, dass in den Schulen da einfach noch nichts passiert. Und das meine ich gar nicht despektierlich, weil ich verstehe es voll und ganz. Diese Technologie ist sogar für uns, Max, du weißt es selber, für Leute, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen, ist es unglaublich schnell. Und dann mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das für Lehrkräfte, die vielleicht nicht so tech-affin sind, weil das ist auch immer was wir in unserer Bubble ganz gerne vergessen, dass es der Großteil der Menschen gar nicht in Technologie getrieben Berufen arbeitet. Ne? Wenn Servicekräfte oder Pflegekräfte oder so weiter wirklich mit dieser Technologie konfrontiert werden, ist das für die einfach wie eine komplett andere Welt. Ne? Und so ist es mit Lehrkräften auch zum Großteil. Also ich habe schon mit Lehrkräften gesprochen, die noch nicht mal wussten, was zum Beispiel Gemini ist oder sowas. Ne? Obwohl sie Google Classroom irgendwie benutzen, aber sie wissen dann ihre 3-4 Funktionen, die sie für den Unterricht brauchen und gut ist. Und und dann habe ich mich halt auf die Reise gemacht, selber verstehen zu wollen, was ich meinen Kindern beibringen muss, damit die halt parat sind für die Zukunft. Und so ist dann eigentlich das Startup entstanden.
Ja. Ja. Das würde ich natürlich gerne wissen, für alle Eltern, jetzt, die auch zuhören, Schulen, was bringt man seinen Kindern bei?
das versuche ich immer noch rauszukriegen. Nein, okay. Viel ist einfach wirklich erstmal das Verständnis. So ein Grundlagenverständnis. Und das sage ich schon seit Jahren immer, dass wir alle KI-Experten werden müssen. Und damit meine ich gar nicht, dass wir jetzt wirklich hochtechnisch da wissen müssen, wer jetzt, wie die KI jetzt funktioniert, wirklich auf Code-Basis, wie wir sie programmieren und so weiter und so fort. Aber wir alle müssen so ein Grundlagenverständnis haben über die Funktionsweise und auch über die Risiken und die die Grenzen von der Technologie natürlich, ne? Weil viele glauben halt auch immer noch, dass alles, was da rauskommt, der Wahrheit entspricht und sowas, haben noch nie irgendwas von Halluzinationen oder sowas gehört und so weiter und so fort. Und das müssen wir einfach vermitteln. Und da gehen wir vom Startup her halt so einen ganzheitlichen Ansatz für die gesamte Schulgemeinschaft. Also ich bin nämlich der Meinung, du hast es vorhin auch angesprochen, muss eine Firma wie Siemens da Verantwortung übernehmen? Meiner Meinung nach ja. Technologiekonzerne und Industrie muss Verantwortung übernehmen, weil wir einfach diesen ganzen Wandel nur zusammen bewerkstelligen können. Es ist weder der Fall, dass wir das Thema auf Lehrer abwälzen können, auf die Schulen, noch können wir es einfach auf die Eltern abwälzen. Die Kinder, die lernen das sowieso, die machen es, die machen ja Learning by Doing, sind meistens schon sehr viel affiner als die Lehrkräfte und die Eltern zusammen. Und ja, wo ist denn das Wissen für die Technologien? Das ist in der Industrie. Also sollte die Industrie auch da Verantwortung übernehmen und die Gesellschaft unterstützen.
oder eben Leute, die Startups in der Industrie, aus der Industrie heraus gründen. Aber jetzt vielleicht mal eine ganz konkrete Frage. In Australien ist jetzt seit kurzem Social Media verboten für Kinder und Jugendliche. Ja, und das hat auch zu so ein paar Widerständen geführt, auch zu ein paar Absurditäten, dass beispielsweise da die, ich glaube, eine Olympionikin jetzt auch kein Instagram mehr haben darf und so, obwohl die eigentlich ja sowieso in der Öffentlichkeit steht und öffentlich kommuniziert durch ihren Sport. Wie siehst du das mit KI? Brauchen wir ein Verbot für Kinder und Jugendliche für Gen AI?
Nein, Verbot nicht. Ich bin kein Fan von Verboten. Ich unterstütze den Ansatz, den Australien da gewählt hat. Schon alleine dadurch, weil es einfach ein riesen Wake-up-Call für die gesamte Welt ist jetzt. Ne? Es gibt jetzt dieses eine recht große Land, was jetzt mal aufmüpfig ist und Big Tech die Stirn bietet. Ist es ein bisschen zu extrem? Ja, meiner Meinung nach schon, weil meiner Meinung nach sind Verbote der falsche Weg. Es muss um Aufklärung gehen. Und das haben wir einfach die letzten Jahrzehnte verpasst, weil wir selber noch gelernt haben und keine Ahnung hatten, was diese Technologie mit uns macht. Aber wir sehen das ja nicht nur mit Social Media. Also es gibt ja jetzt mehr und mehr Länder, die zum Beispiel Smartphones und sowas verbieten in Schulen. Das ist hier in Spanien, in Madrid ist es zum Beispiel noch viel, viel strenger. Da ist allgemeine Screentime für Grundschüler sehr limitiert. Also meine Tochter in der ersten Klasse, die hat eine halbe Stunde Screentime pro Woche. So, und ist jetzt nicht viel am Tag, ne? Aber natürlich
in
ist
der Schule ist oder von dir aus?
In der Schule.
Okay, alles klar.
Genau. Weil ich bin halt der Meinung, es gibt natürlich auch gute und schlechte Screentime, ne? Also es gibt ja Lernapplikationen und so weiter und so fort, die man machen kann. Aber wir sehen auch, wenn wir uns die Zahlen angucken, dass, wenn wir nach England gucken zum Beispiel, 30% der 3- bis 5-Jährigen nutzt schon Instagram, Snapchat, TikTok und so weiter und so fort, ne? Weil sie einfach von den Eltern davor geparkt werden und dann selber eigenständig durchscrollen und so, ne?
Ist das besser, als vor ChatGPT geparkt zu werden oder schlechter?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, okay, wie viel kann ein 3- bis 5-Jähriger mit ChatGPT kommunizieren? Natürlich über die Voice-Funktion. Ja. Aber wir sehen jetzt natürlich auch mehr und mehr AI-Toys, die auf den Markt kommen. Ne? Hier in Europa jetzt zum Glück noch nicht so viel, aber besonders in China und in den USA haben wir ganz, ganz viele Kuscheltiere, die jetzt eine API-Anbindung zu ChatGPT haben und so weiter. Und da wird dann auch damit geworben, hey, wir reduzieren Screentime und geben halt einfach dem Kind Access zu ChatGPT, was definitiv nicht besser ist. Und ein Verbot sollte es nicht, es sollte Aufklärung geben, weil in erster Linie, okay, wer kauft denn zum Beispiel diese Zugänge, diese Toys und so weiter, das sind dann Eltern. Also muss da Aufklärung stattfinden.
Ja.
Und das sehen wir auch mit dem Social-Media-Verbot oder mit den Smartphone-Verboten. Wenn wir in Australien ist jetzt auch schon so, dass Eltern einfach die Accounts für die Kinder neu anlegen und so, ne? Weil sie halt einfach dagegen sind. Wenn wir nach Finnland gucken, wo auch Smartphone-Verbot an Schulen herrscht, sehen wir auch, dass Eltern teilweise zu Psychiatern rennen, um sich einen Attest ausstellen zu lassen, dass die Kinder ja unbedingt ein Smartphone brauchen, weil sie sonst Angstzustände kriegen, wenn sie die Eltern nicht erreichen können und so weiter, weißt du?
Ja, ja.
Und solche Sachen, also da muss einfach Aufklärung, ist da die bessere Wirkung.
Jetzt ist so, dass du das natürlich studiert hast. Du bist Entwickler, du kannst KI verstehen, du kannst KI erklären, du weißt, was das bedeutet. Susanne, als jemand aus Marketing kommt, ja, ich meine, du erklärst auch KI an Schulen und so, klar. Aber wie bringst du deinen Kindern KI bei oder verbietest du ihnen das sogar? Das finde ich mal eine ganz spannende Frage.
Also meine beiden Töchter, die sind 10 und 15 und gerade die Ältere nutzt KI eigentlich regelmäßig, um ihre Präsentation zu erstellen. Und die Jüngere, der habe ich letztens das Buch, so ein kleines Heft vom Kevin in die Hand gedrückt. Und ich glaube, eben oftmals geht's los mit Sensibilisieren. Erstmal dafür, was ist KI, was sind die Risiken? Und Kevins Heft oder kleines Buch war da eigentlich eine ganz schöne Einführung. Ich hatte ja nur gesagt, lies mal 4 Seiten, sie hat es komplett gelesen. Und ich fand eben gerade diese Kombination aus eine kurze Geschichte für die Kids und danach eben noch eine Anleitung für die Eltern oder vielleicht auch für Lehrkräfte. Wie kannst du jetzt diesen ganz konkreten Beispielfall einsetzen im Unterricht und wie kannst du da dann vielleicht einen Use Case ableiten? In meinem Fall war es eine Liste von geografischen Begriffen, die meine Tochter auswendig lernen musste. Relativ dröge Angelegenheit. Uns allen bekannt aus unseren früheren Schulzeiten. Was habe ich gemacht? Ich habe den Text erfasst und habe gesagt, bitte KI, wandel mir diese dröge Liste in ein Quiz um. Und das ist natürlich irgendwie viel spannender, am Ende so ein Quiz zu beantworten, als irgendwie sich hinzusetzen, was ist eine Moore und was ist eine Küstenlinie und was ist die glaziale Serie. Ne? Also könntet ihr wahrscheinlich auch nicht mehr wiedergeben.
Nee. Brauche ich auch in meinem Beruf nicht unbedingt täglich. Aber auch spannend, Kevin, das Buch, was angeschrieben wurde, jetzt geht es natürlich hier komplett in den Eltern-Podcast, ne? Aber das Buch, was du angeschrieben hast, was Kindern KI erklären kann, gibt's das online? Kann ich das verlinken in den Shownotes? Ich glaube, das interessiert tatsächlich eine ganze Menge Leute.
Das ist die Idee dahinter, hinter den Büchern ist, also das zweite kommt jetzt auch bald. Das sind einfach so Mini-Hefte, die kleine Themen von diesem KI-Thema rausnehmen. Und wie Susanne gerade schon gesagt hat, ist es halb Kinderbuch, halb Elternratgeber. Das sind Minibücher, also so 40 Seiten ungefähr, also so kleine Hefte. Und das erste war jetzt einfach über, wie kann man KI als Hausaufgabenhilfe nutzen. Das zweite wird über AI Companions. Das dritte ist dann so über Deepfakes und so. Und du siehst, da ist immer ein Thema von dem Ganzen rausgegramt, um das dann, sag ich mal, verdaulich rüberzubringen.
Das ist Wahnsinn. SiemensianerInnen sind auch nur Menschen. So, ja, es ist spannend, wie ihr privat auch mit KI umgeht. Es ist ja die, also wenn wir jetzt irgendwie bei dem Thema sind, ich habe so einen Use Case, der begegnet mir immer wieder. Gibt es einige Leute, die auch dran arbeiten, gerade so im Bildungskontext, den finde ich relativ spannend, dass es darum geht, auch Avatare zu bauen von historischen Figuren, die dann möglicherweise im Gespräch mit Kindern und Jugendlichen Dinge erklären können. Also quasi jetzt, also eine Person, von der es viel Text gibt und viel Wissen, so Goethe oder so. Ne? Also man kann Goethe im Grunde mehr oder weniger nachbauen. Und das führt immer wieder auch zu Problemen, wo Leute dann nicht weiterkommen. Also du kannst ja Large Language Models in ihrem Output einfach nicht hundertprozentig beeinflussen. Du musst ja irgendwo eine gewisse Temperatur drin lassen, heißt das, ne, damit das irgendwie menschlich klingt. Aber je mehr Menschlichkeit du reinbekommst, desto unkontrollierbarer wird eigentlich der Output. Das heißt, du könntest rein theoretisch diese historischen Figuren so prompt injecten oder im Grunde verändern, dass sie auch irgendwie Mist erzählen. Und das ist einfach so eine riesengroße Gefahr, die es einfach gibt. Ne? Und vor allem, was macht das mit Persönlichkeitsrechten von historischen Figuren, mal salopp gefragt, ja, oder auch, wie hat die Stimme von dieser Person geklungen? Das wissen wir, bei den meisten Menschen wissen wir das gar nicht, weil es einfach noch sowas wie Stimmaufzeichnung nicht gab, ja. Und das finde ich irgendwie eine ganz, ganz spannende Überlegung. Ich weiß, dass sich da gerade so ein paar Kollegen und Kolleginnen mit befassen und ich finde das super für so Geschichtsunterricht, aber die ethischen Fragen, die sich dann stellen und die sind bei weitem noch nicht geklärt, ne. Das heißt, nicht jeder Use Case.
Das wird auch noch lange dauern und so. Und das ist halt so, sag ich mal, das ist auch bei mir, ich bin da selber immer hin und her gerissen, weißt du, weil eigentlich bin ich so ein richtiger Nerd. Ich war schon immer so ein Techie, der immer die neuesten Gadgets als erstes ausprobiert hat und so weiter und so fort. Aber mittlerweile bei KI komme ich auch an meine Grenzen und trete manchmal auf die Bremse und sag, geil, aber genau so diese Themen, besonders Ethik und so, was da angeht, sollten wir vielleicht doch erstmal klären und so, ne? Und da können wir es auch jetzt wieder ein bisschen kurz die Brücke wieder zu Siemens bringen.
Ja.
Wir sind zum Beispiel ein Grund von diesen 600 Use Cases, die wir bei Siemens Mobility da jetzt haben, die sind, ich würde sagen, zu 99,9% sind das intern gerichtete Use Cases, weil es genau diese Sachen sind. Wir können nicht 100% kontrollieren, was rausgeht.
Ja.
Und deswegen bei uns, wenn es in die externen Felder geht, Kundenkommunikation und so weiter und so fort, da wird es auch immer noch die Menschen dazwischen geben, die natürlich Unterstützung bekommen durch KI. Aber ja, eigentlich wird der Mensch da immer noch mit dabei sein. Und das sehen wir ja auch in anderen Firmen. Ich meine, vor zwei Jahren gab es ja diesen riesen Pressehype um Klarna damals, ne?
Ja,
genau. Die ja da gesagt haben, ja, wir sind jetzt AI first, wir hauen alle Kundendienstmitarbeiter raus und ersetzen sie durch KI.
Ja.
Und jetzt haben sie auch wieder zurückgerudert, weil genau das eben passiert ist und sie gemerkt haben, oh, war doch nicht so das Schlauste. Ne?
Ja,
und deswegen, die Technologie wird uns nicht so schnell ersetzen, auch wenn Big Tech uns das gerne weismachen möchte.
Ja, vor allem Klarna ist ein schönes Beispiel, weil das wieder zeigt, wo KI auch zu Marketingzwecken eingesetzt werden kann. Die standen ja vor dem IPO und wollten einfach ein bisschen Buzz erzeugen und haben das dann natürlich gemacht. Und das war erfolgreich, wir reden alle darüber. Aber am Ende glaube ich, dass der Use Case dann auch daran scheitert, dass Menschen mit Menschen reden wollen. Ja, und einfach nicht mit KI. Und das übersehen wir häufig, wenn wir uns von so einer technischen Seite an Use Cases nähern und sagen, wir können das ja alles automatisieren. Aber am Ende ist es, wenn niemand die Automatisierung nutzt oder niemand happy ist mit der Automatisierung, dann funktioniert das eben nicht. Das Gleiche denke ich immer.
Aber ist das tatsächlich so, Max? Wenn wir uns jetzt die angucken, so die meisten, den größten Use Case in diesem Jahr für ChatGPT. ChatGPT hat ja die Nummern veröffentlicht und sowas. Die meisten User nutzen es für Companionship, Freundschaft, Coaching, Therapie, all sowas. Also, ich weiß nicht, wollen wir wirklich mehr mit Menschen reden, oder?
Ich glaube, ja, tatsächlich, wenn es so um Customer Support geht, ja, wenn es um Gefühle geht oder um Sachen, wo man sich vielleicht auch eher eher scheut, mit einem Menschen zu sprechen, dann kann ich mir vorstellen, dass das eher in die KI-Richtung geht. Aber es ist eine spannende Überlegung, klar. Aber nur weil die Use Cases bei ChatGPT in die Höhe gehen, heißt das ja nicht, dass das erstmal auf die Gesamtgesellschaft auch zählt. Das würde ich da erstmal einwerfen. Und auf der anderen Seite das ist eine gute Frage. Muss ich drüber nachdenken, Kevin? Das nehme ich mal mit, auf jeden Fall, aus dieser
tatsächlich
Folge.
Tatsächlich würde mich interessieren, zu welchem Schluss du kommst.
Ich hänge
an der Frage schon ein bestimmten Jahr oder so.
Gut.
Ja, du hattest ja das Thema Avatare angesprochen. Das haben wir letztes Jahr beim Tag der offenen Tür im Siemens Technology Center in Garching ausprobiert, weil unser Gründervater Werner von Siemens ist ja nun weit nicht mehr unter den Lebenden. Von daher ist das eine tolle Möglichkeit, den vielleicht Kids auch näher zu bringen über so einen Avatar, weil das ist wirklich ein faszinierender Erfinder. Und sich mit dem dann vielleicht auszutauschen, eröffnet vielleicht auch nochmal neue Perspektiven.
Das Erste, was ich fragen würde, ist, Herr von Siemens, was halten Sie eigentlich von Labubus?
Müsstest du erst mal klären, was das ist, glaube ich, oder?
Naja, vielleicht weiß er das ja. Man weiß
vielleicht
ja nie,
weiß er das schon, hat es so. Kann er in die Zukunft schauen, sozusagen aus seiner Perspektive.
Ja, also ich meine, es ist klar, man kann halt alles Mögliche fragen und muss eben gucken, wie reagieren die Leute drauf oder was hättest du von Labubus gehalten, wenn sie noch zu deiner Zeit gewesen wären? Ist das die Innovation schlechthin? Nein, Spaß beiseite. Also sehr cool, natürlich, wenn es jemand macht, dann macht Siemens das. Also wenn alle gerade irgendwie daran scheitern und verzweifeln, wie sie das umsetzen, dann kriegt ihr das irgendwie hin. Spannender
Case. Aber was ich auch sage in dem Zusammenhang, oft wenn ich mit Schulen spreche, ist, oder mit Lehrern, der Avatar-Use-Case ist ein wunderschöner und so, ne? Und den ist ja wirklich cool, mit diesen Persönlichkeiten zu reden. Aber was die Technologie ermöglicht, ist ja nochmal ein Stück weit, wenn du da ein bisschen kreativer denkst, du kannst ja jetzt nicht nur alte Persönlichkeiten zum Leben erwecken wieder, du kannst ja auch Gebäude und sowas zum Leben erwecken. Also du könntest ja zum Beispiel hingehen und sagen, hey, Brandenburger Tor, wie hast denn du damals die Zeit im Zweiten Weltkrieg erlebt oder sowas, ne? Und kannst dann das ja auch noch so denken und so weiter, ne? Das ist dann auch mal ein bisschen nochmal ein coolerer Ansatz, um Geschichte zu vermitteln oder sowas, ne?
Und wenn ja, ich noch ergänzen könnte, wir hatten letztes Jahr in Estland einen KI-Workshop, weil wie gesagt, mein Themenfeld ist ja CAD-Software. Und da hat der Kollege wirklich gezeigt, wie man Designs aus der Natur nehmen kann und die anwenden kann auf Produkte, die wir tagtäglich nutzen. Also stellt euch vor, ein Laptop, der plötzlich aussieht wie ein Frosch. Ne? Ja. Also der das Design von einem Frosch hat oder von einer Zitrone. Und auch das ist im Prinzip ja dann möglich, dass du echte Geometrien erzeugst und sagst aber, okay, ja, schau dir das mal an, was in der Natur an organischen Formen da ist. Und auch zu überlegen, welche Bandbreite, welche Explosion an kreativen Möglichkeiten im Produktdesign möglich sind. Durch KI, in dem viel schneller Iterationen gefahren werden können, auf die dann eben Ingenieure niemals gekommen wären, weil sie einfach limitiert sind in ihrem Vorstellungsvermögen.
Das ist, glaube ich, ganz spannend, dass man wirklich sagt, okay, die Limitationen, die Menschen haben, die können wir durch KI ausbessern. Aber auf der anderen Seite, Kevin, du hattest das kurz angesprochen, den Human in the Loop. Ne? Also weil man eben auch nicht die hundertprozentige Gewissheit hat, was der Output da ist, muss da irgendwie noch ein Mensch mit einem menschlichen Verstand draufschauen und da das gegebenenfalls freigeben oder nicht. Ich lieb's total, mit zwei ExpertInnen hier zu sprechen und kreativ zu brainstormen. Ich glaube, das ist die abwechslungsreichste Podcast-Folge bisher. Wir haben über Industrie geredet.
Macht mega Spaß.
Über Siemens. Macht Spaß, tatsächlich. Ja, total, Kevin. Deshalb, ja, wir quatschen auf jeden Fall nochmal. Wir haben über Industrie geredet, über Bildung, Elternschaft, jetzt bis hin zu Produktdesigns und Laptop-Fröschen. Vielen lieben Dank für diese ganzen Insights. Ich hatte wirklich großen Spaß und das sollten wir nochmal wiederholen.
Vielen Gerne. Dank. Ich fand es auch super spannend.
Dann bedanke ich mich. Vielleicht irgendwie einen letzten Satz. Ob Industrie oder Elternschaft, Tipps für den Umgang mit KI überlasse ich euch. Kevin, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Also Wie ich ja schon mal gesagt habe, ich glaube, wir schaffen das einfach nur alle zusammen. Wir müssen da alle ein bisschen mehr uns aneignen an Wissen und sowas. Das meine ich aber in Bezug auf Technologie im Allgemeinen. Wir müssen da ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen, die Schulen, aber auch die Eltern auf die Schulen und so weiter. Es ist einfach jeder überfordert und das müssen wir uns eingestehen. Und wie gesagt, wir schaffen das nur zusammen. Jeder muss Verantwortung übernehmen. Aber ich glaube auch, was ich in den letzten anderthalb Jahren erlebt habe und gesehen habe hier überall in Europa, wir sind auf einem guten Weg, auch wenn man das nicht so ganz offensichtlich sieht. Aber es tut sich was, es tut sich was.
Ganz offensichtlich. Vielen Dank. Susanne, du hast das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe einen ganz pragmatischen Tipp. Neben den Büchern, Heftchen, die der Kevin da veröffentlicht, einfach auch mal einen Blick auf die Webseite von meinen Kollegen, von unseren Kollegen, Siemens Professional Education zu werfen, sia.de, heißt ausgeschrieben Siemens Your Adventure. Da findet man tolle Handreichungen, also vor allen Dingen auch für Lehrkräfte, die sich mit dem Thema KI auseinandersetzen wollen, die das Thema in die Schulen bringen wollen, neben noch vielen anderen Siemens-relevanten Themen. Und also auch wirklich ganz toll, was die Kolleginnen da auf die Beine gestellt haben. Und deshalb hier nochmal der ganz konkrete Tipp und wie gesagt, immer schön neugierig bleiben, was KI und generell das Leben angeht.
Wir verlinken das gerne alles in den Shownotes. Vielen lieben Dank euch beiden. Liebe Grüße nach Madrid und München. Und danke. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Dankeschön.
Bis dann. Ciao. Danke.
Ja, wilde Folge mit Siemens. Wilder Ritt, knapp 600 Use Cases, die bei Siemens unterwegs sind. Dann diverse Bildungsinitiativen, Ausgründungen und so weiter. Ich finde es ganz spannend, überhaupt die Überlegung, was der Industrie eigentlich für eine Verantwortung zuteil wird, dabei die Gesellschaft in Sachen Technologie aufzuschlauen. Also es ist ja im Grunde jetzt nicht zu erwarten, dass die Industrie auch in Schulen geht und dort ganz konkret Lehraufträge bekommt oder so. Das ist ja eigentlich nicht vorgesehen, aber dennoch ein Thema, über das man, finde ich, durchaus mehr sprechen könnte. Ja, also würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Und ansonsten in Sachen historische Figuren als Avatare nachbauen, es ist halt wirklich nicht trivial. Ne? Man muss halt schon ziemlich genau definieren, wie der Bot reagieren soll, auf welche Fragen er antworten soll und auf welche nicht. Ich kenne das anhand meiner eigenen Bots, da werden teilweise Fragen gestellt, das ist wirklich absurd. Ich hatte ja letzte Woche den Pipbot gelauncht, ja, pipbot.de. Und da steht ganz dick drüber, dass der auch keine Anlageberatung gibt. Ratet, was 80% der Anfragen bei diesem Bot sind. Das ist halt wirklich total crazy. Leute nutzen KI nicht so, wie wir es vorsehen als EntwicklerInnen. Ja, das ist einfach so. Aber wir können uns jetzt der Frage ja nochmal widmen hier zum Schluss. Liebe Kollegin KI, ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet, ja? Also, liebe Kollegin KI, was hätte Werner von Siemens, ich glaube nicht, dass ich das wirklich mache, was hätte Werner von Siemens von Labubus gehalten?
Oh, ich weiß, du konntest es nicht lassen. Also, der gute Werner hätte vielleicht gesagt, Labubus klingt nach einem spaßigen Zeitvertreib. Solange die Maschine läuft und der Fortschritt nicht stehen bleibt, habe ich nichts dagegen. In dem Sinne, ein bisschen Spaß darf auch in der Industrie sein.
Der Werner. Die KI duzt den Werner. Ja, ganz klar. Warum auch nicht? Ja, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr den Quatsch hier auch mal mitmacht. Und ansonsten treffen wir uns nächsten Dienstag wieder bei einer neuen Folge Kollegin KI. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.